Hast du gewusst, dass Cannabinoide nicht nur natürliche Bestandteile der Cannabispflanze sind, sondern dass sie auch in der Muttermilch vorkommen? Sie sind nicht nur für wichtige neurologische Wachstumsphasen wertvoll, sondern haben noch weitere erstaunliche Funktionen. Ohne die Cannabinoide in der Muttermilch würden Babys zum Beispiel nicht mehr hungrig sein und weniger saugen. Mit diesem Food Fact begrüße ich dich zu einer weiteren Folge von Food Fact Stories. Expertinnen und Experten aus der Lebensmittelbranche erklären dir in jeder Folge ein bestimmtes Lebensmittel im Detail. Alles unter dem Motto From Farm to Fork. So kannst du am Ende jeder Folge die Qualität eines Produktes besser bewerten und vielleicht schon bei deinem nächsten Lebensmitteleinkauf eine bewusstere Kaufentscheidung treffen. In der heutigen Folge spreche ich mit zwei Gründerinnen von Magu. Magu ist ein Wiener Unternehmen, das CBD-Produkte aus der Hanfpflanze herstellt. Zur Erklärung, CBD steht für Cannabidiol und ist ein Produkt, das aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen wird. In der Hanfpflanze wurden mittlerweile ca. 500 verschiedene Bestandteile nachgewiesen, darunter auch ca. 60 Cannabinoide, und CBD ist ebenso ein Cannabinoid. Aber jetzt verrate ich nichts mehr, sondern ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich befinde mich hier in den Hallen von Magu und hatte die Ehre, das Ganze mal zu sehen, wie die Pflanzen wachsen. Und ich sitze hier gerade vor der Sophie und vor dem Juri. Ich freue mich schon ganz besonders auf dieses spannende Interview. Wollt ihr euch zweimal vorstellen? Wer seid ihr und warum habt ihr Magu gegründet? Sophie.
Hallo Magda, herzlich willkommen bei uns in der mittlerweile ziemlich großen Halle. Mein Name ist Sophie. Ich habe gemeinsam mit Juri und Sebastian vor mittlerweile schon 3,5 Jahren Magu gegründet. Das war Anfang 2017 und ja, es ging dann alles relativ schnell und jetzt sitzen wir hier in einer Riesenhalle mit ganz vielen Pflanzen, die du eh auch schon gesehen hast.
Mein Name ist Juri und wie die Sophie schon gesagt hat, wir haben uns zu dritt gegründet und meine Vergangenheit mit Hanf ist eine sehr lange. Also ich bin schon geboren in einem Bett gemacht aus Hanf, mit Hanfseilen, Hanfmatratzen. Und so das Wunder Hanf war mir von Anfang an bewusst, weil mein Vater mit Hanffasern ganz viel gearbeitet hat. Das heißt, es war omnipräsent. Und dann habe ich Neurowissenschaften studiert und da war CBD eins der Moleküle, die gerade ganz viel erforscht wurden und das so viele Targets, also Bindungsstellen im Körper gegeben hat. Und genau, das war sehr faszinierend. Dann habe ich einen Haufen Studien gelesen und mich für den Weg entschieden, CBD an die Menschen zu bringen.
Sehr schön. Was ist Hanf?
ich sage immer, Hanf ist ein Wunder und ist eine sehr pflegende, regulierende Pflanze für uns und für den Planeten. Hat ganz viele Eigenschaften, die sie einzigartig machen, die Pflanze. Sie kann radioaktive Isotope absorbieren, sie kann den Boden reinigen, sie kann die Luft reinigen, sofern man CO2 als Abfall bezeichnet. Fixiert Hanf wie jede andere Pflanze CO2 aus der Luft. Und Hanf macht das besser als fast alle anderen Pflanzen und ist deswegen geeignet, um zum Beispiel Papierherstellungen mit einem geringeren Footprint zu machen. Und Hanf hat die stärkste Faser auf der Welt. Das ist einfach eine sehr, sehr spannende Pflanze voller interessanter Moleküle und Stoffe. Genau.
Kann Hanf überall wachsen auf der Welt?
Also überall. Es gibt natürlich ein paar Orte auf dem Planeten,
Antarktis,
wo es ein bisschen schwierig wird. Aber grundsätzlich, ja, Hanf ist, also im Englischen heißt, wird es auch als Weed bezeichnet, also Unkraut. Hanf ist, wenn es die richtige Landrasse ist, wächst überall und ist sogar relativ schwer wegzubekommen.
Genau. Du hast es eh schon ein bisschen angesprochen. Was kann man jetzt aus Hanf alles machen? Oder was hat die Hanfpflanze überhaupt mit Lebensmitteln zu tun? Wir sind ja hier bei Food Fact Stories. Wir wollen ja ein bisschen Bezug auf die Lebensmittel nehmen.
Hanf gibt eben neben den ganzen Sachen, die ich schon erwähnt habe, hat enthält die Hanfblüte, wenn, also die weibliche Hanfblüte, wenn sie bestäubt wurde, bildet Samen aus und der Samen ist perfekt aufgebaut für den Menschen. Der hat einerseits genau die Aminosäurezusammensetzung, die der Mensch braucht, ist zum Beispiel sehr gut für Sport, für das Abheilen von Muskeln und für sowas wie Fitnesstraining. Wird auch ganz viel jetzt beworben, Hanfproteine für Fitnesstraining und so weiter. Mhm. Dann enthält der Hanfsamen auch noch das Hanfnussöl. Das wurde mehrmals zum besten Speiseöl der Welt gekürt, weil es Fettsäuren hat, die zum Beispiel in den Astrozyten, das sind Nervenzellen im Hirn, die also unterstützende Nervenzellen sind, und in denen wird diese Fettsäure umgebaut zu einem Neuroprotektin, das unser Gehirn schützt. Ansonsten wird das gemacht durch Fischöl. Dadurch ist Fischöl bekannt geworden, das ist dieses DHA. Mhm. Es hat sich aber gezeigt in der Studie, dass Hanföl und diese Fettsäure, die drinnen ist, viel besser und mit einer höheren Syntheserate produziert als dieses DHA.
Und übersetzt heißt das dann, dass Nervenzellen besser geschützt sind. Also Hanf schützt Nervenzellen besser als Fischöl.
Mhm. Und es ist noch dazu pflanzlich und nicht tierisch.
Genau. Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und es schützt sogar schon Nervenzellen, ohne dass eines der Cannabinoide enthalten ist. Wow. Also, genau, und dann hat die Blüte eben nicht nur die Hanfsamen, sondern wie du in unserer Produktion gesehen hast, wir produzieren die Blüten ganz ohne Samen. Und das hat einen Grund, weil da Wirkstoffe enthalten sind, die sogenannten Cannabinoide, aber auch die Terpenoide. Und die beiden zusammen haben eine sehr spannende Wirkung. Wir verwenden in unseren Produkten, also unseren Lebensmitteln, verwenden wir CBD in Extrakten. Und die eignen sich sehr gut als Zusatz zu Lebensmitteln, aber eignen sich auch sehr gut für Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik. Mhm. Sie werden in der Pharma sehr viel eingesetzt. Das ist ein sehr, sehr spannender Lebensmittelzusatz, wo es auch keine Überdosierungen gibt. Also man kann den Stoff kaum überdosieren. Dazu gibt es ganz spannende Reviews von der WHO zum Beispiel.
Genau, die WHO bestätigt CBD ein extrem hohes Sicherheitsprofil.
Mhm. Deswegen ist es auch in Österreich erlaubt und THC nicht. Kann man das so sagen?
Ich glaube, dass das Wissen zu CBD und THC ist sehr, sehr in den Kinderschuhen. Das merkt man, wenn man Entscheidungsträger in der österreichischen Politik berät, da muss man eigentlich bei null anfangen. Mhm. Also das ist das Wissen, ob CBD jetzt gefährlich ist oder nicht, haben die gar nicht. Das heißt, man muss wirklich mit den Studien der WHO kommen und so weiter, damit die anfangen zu verstehen, dass das nicht das Gleiche ist, sondern eben sehr entgegensätzlich wirkt. Mhm. Also gegensätzlich wirkt.
Was ist jetzt der genaue Unterschied zwischen THC und CBD, vor allem in der Wirkungsweise? Also wir wissen ja, oder es ist relativ bekannt, THC darf ja in Österreich nicht vertrieben werden und CBD schon. Vielleicht kann man das nochmal erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau, CBD, Cannabidiol und THC, Juri, bitte sprich's aus.
Tetrahydrocannabinol.
Danke. Das sind zwei Bestandteile der Hanfpflanze, die heißen Cannabinoide. Und die meisten Menschen kennen eigentlich nur THC. Und CBD ist so wie die lange übersehene kleine Schwester oder der lange übersehene kleine Bruder. Und jetzt kommen ja Wissenschaft und auch die Bevölkerung immer mehr drauf, dass CBD eigentlich auch total interessant ist. Und der Unterschied zwischen CBD und THC, soll ich den jetzt erklären oder möchtest du, Juri?
Wie du willst.
Die Wirkung macht den Unterschied. THC wirkt psychoaktiv, CBD nicht, vereinfacht ausgedrückt. Ich beschreibe die Wirkung von CBD immer so, stell dir vor, du warst gerade bei einer total erdenden und guten Massage, du gehst dort raus und bist geerdet, fühlst dich schwer, aber trotzdem total gut, bist fokussiert, nicht gestresst, einfach der perfekte Zustand nach einer Massage. Das ist das, was CBD kann.
Genau.
Das erinnert mich jetzt auch gleich ans Yoga, weil ich mache sehr viel Yoga und am Schluss einfach diese Schlussentspannung, ich glaube, das kann man auch sehr gut vergleichen. Man hat irgendwie doch was Sportliches gemacht, aber man ist sehr geerdet und ja.
Ja, und fokussiert und du denkst dir, mein Kopf ist so frei. Ich habe jetzt so viel Potenzial in meinem Hirn, ich kann jetzt 1000 Sachen angehen und die mache ich alle urgut.
Das Thema CBD und Yoga ist ja auch in den USA mittlerweile ein großer Trend geworden. Also da kriegt man am Anfang eine Dosis CBD und dann macht man Yoga.
spannend.
Und für mich ist, also für mich ist der Unterschied zwischen THC und CBD, also es wirkt sehr konträr. Also es wirkt beides aufs Endocannabinoid-System im Körper, das ist unser eigenes System, weil wir produzieren auch Cannabinoide abhängig von der Aktivität unserer Zellen und die wirken dann auf Cannabinoid-Rezeptoren. Und in dieses System greift sowohl CBD als auch THC ein, aber sehr unterschiedlich. Das heißt, THC ist tendenziell eher, wie das Sophie schon gesagt hat, psychoaktiv oder Psychosen induzierend sogar. Kann dadurch sehr kreativ wirken, was viele Leute mögen. CBD hingegen ist eher so, dass es reguliert, einen zufrieden macht, in diese Richtung gehend. Also, und antipsychotisch, dafür wird es auch eingesetzt in der Psychiatrie zum Teil. Mhm. Also, so sehr gegensätzlich wirken sie. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass CBD diese ganzen psychotischen Wirkungen von THC komplett aufhebt. Deswegen wäre es auch so wichtig, dass es ein Verhältnis zwischen CBD und THC in den Blüten gibt, was aber sich noch nicht so wirklich rumgesprochen hat unter den Konsumenten. Aber das wird so, ich nehme an, das wird die Zukunft sein.
Genau, das ist auch das, was die UNO empfiehlt.
Genau.
Spannend.
Nicht nur in der Wirkungsweise gibt es einen Unterschied, sondern auch im Recht. In Österreich und in Tschechien ist es zum Beispiel so, dass alle Produkte mit einem THC-Wert über 0,3% unter das Suchtmittelgesetz fallen, das heißt verboten sind, und alle anderen mit einem minimalen THC-Gehalt unter 0,3 sind erlaubt. In Deutschland und im Großteil der EU liegt der Grenzwert bei 0,2%. Mhm. Für CBD gibt es keinen rechtlichen Grenzwert, da gibt es nur einen natürlichen. Aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu kompliziert.
Das Komplizierte daran ist es, Die Sorten haben alle ein fixes Verhältnis zwischen CBD und THC. Und je nachdem, wie man sie anbaut, hat die Pflanze dann zum Beispiel 5% CBD und unter 0,2% THC. Wenn man sie aber ganz anders anbaut, zum Beispiel auf dem Feld draußen, kann es passieren, dass sie 0,4 hat und dafür aber 10% CBD. Mhm. Das heißt, das Verhältnis zwischen denen bleibt gleich und ich würde auch die Legislative so aufsetzen. Weil das Einzige, was man immer fix analysieren kann, ist das Verhältnis. Und das ist auch das, was den Hanf sicher macht oder nicht sicher macht. Mhm. Genau. Also die Schwarzmarktsorten zum Beispiel, die haben 20% THC und 0,01% CBD. Das heißt, da ist die Gefahr für jemanden, der dafür empfänglich ist, eine Psychose zu bekommen, sehr hoch. Und das ist auch, was den Ruf von Hanf so schlecht macht. Dass einfach destabilisierende Cannabis-Sorten am Markt verkauft werden.
Und ihr wollt da entgegenwirken, wie ich da schon raushöre.
Ja. Entgegenwirken ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, sondern eher informieren und aufklären.
Aufklären, ja.
Weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich jetzt zurückdenke zum Beispiel an meine Schulzeit, dass meine Schulkolleginnen und Schulkollegen, die damals halt das erste Mal dann gekifft, unter Anführungszeichen, haben, und denen ging es dann manchmal auch schlecht, die hatten dann auch manchmal so Paranoia-Zustände und so. Denen hätte es total geholfen, wenn sie sich mehr ausgekannt hätten. Weil das Einzige, was du in der Schule lernst, ist, Cannabis ist eine Droge. Du wirst von allen Drogen abhängig, alle Drogen sind schlecht.
Ja. Und wie es oft in der Pubertät ist, wenn was verboten wird, dann wird es ja interessanter.
Einerseits das, aber das ist gar nicht da. Also das ist ein Aspekt, aber in den USA zum Beispiel ist es ja in Teilen legal. Und man sieht einen sehr großen Anstieg in der Jugendpsychiatrie, dass einfach immer mehr Jugendliche das sehr hochgezüchtete Cannabis nicht vertragen. Mhm. Und was da notwendig wäre, wenn man sagt, eine evidenzbasierte Regulierung oder eine Aufklärung, wie die Sophie gemeint hat, dass die Leute wissen, was sie kaufen und dass ein 20 oder 25% THC-Etikett nicht bedeutet, dass es besser ist, so wie jeder glaubt, er braucht ein 700 PS Auto, was er gar nicht fahren kann. Also ist es sinnvoller, man hat ein 10% CBD, 10% THC und die Jugendlichen würden es vertragen, würden nicht auf der Couch zu Hause einschlafen jeden Tag und diese Inaktivität führt über längere Zeit auch zu Degeneration. Also man verpasst die Jugend und das Aufwachsen in der wichtigen Zeit der Hirnentwicklung und da wäre es eigentlich wichtig, dass CBD drinnen ist, damit bleiben die aktiv und es ist relativ entschärft.
Mhm. Wir haben jetzt immer schon von diesem Verhältnis THC-CBD gesprochen. Ihr bietet ja zum Beispiel auch unterschiedliche Arten an. Also ihr nennt es zum Beispiel in eurem Online-Shop, gibt es Blüten zu kaufen, die ihr so nicht benannt habt, wie Sissi, Josef und so weiter. Und ihr habt ja hauptsächlich CBD drinnen. Wie schafft ihr es, dieses THC rauszubekommen? Oder ist es wirklich pflanzenabhängig?
Es gibt von jeder Pflanze, genauso wie es Äpfel gibt, die unterschiedlich schmecken. Da sind unterschiedliche Stoffe drinnen. das nennt man Chemotypen. Also es ist die gleiche Pflanze, es sind aber unterschiedliche Untersorten davon. Und es gibt Sorten, die ganz viel CBD produzieren, welche, die ganz viel THC produzieren, und es gibt auch alles dazwischen. Und unsere Pflanzen sind so, dass sie ganz, ganz wenig THC von Natur aus produzieren, und mit der richtigen Anbautechnik, mit der richtigen Liebe zur Pflanze kriegt man es hin, dass der THC-Wert niedrig bleibt und trotzdem der CBD-Wert im interessanten Bereich ist.
Genau, vereinfacht ausgedrückt kann man da auch sagen, dass THC ist sowas wie das Immunsystem der Pflanze, und wenn die Pflanze möglichst wenig Stress hat, dann bleibt der THC-Gehalt auch gering.
Das heißt, wenn man hörte, dass irgendwie oft, es wird dann raus extrahiert und chemisch irgendwie gemacht, das ist nicht der Fall.
Bei uns ist es nicht der Fall. Du hast eh den ganzen Prozess gesehen, es wird gar nicht nachbehandelt. Man kann eine Probe analysieren direkt vor der Ernte und unser trockenes Endprodukt, man wird die gleichen Werte erzielen. Es gibt aber ganz viele Mitbewerber, es war ein Trend am Anfang aus der Schweiz, weil der Drang, die Blüten aus dem schon übersättigten Markt Schweiz nach Österreich zu bringen, war der Trend, eine Technologie zu entwickeln, dass man das THC runterwäscht, so nennt sich das. Das wird mit einem Lösungsmittel, werden die Blüten ganz kurz behandelt. Dadurch verlieren sie CBD, THC, aber auch alle Aromastoffe. Und anschließend, wenn sie wieder getrocknet sind, Lösungsmittel verdampft ist, werden künstliche Aromen oder Terpene zugesetzt. Man sieht, dass die Blüten nicht so schön ausschauen, und man riecht auch, dass es künstlich ist. Ja, so ein bisschen bräunlich. Die ganze Blüte ist bräunlich, nicht nur die Härchen, die braun sein sollen, sondern es ist die ganze Blüte ein bisschen bräunlich. Das ist ein Indiz dazu, aber man riecht es auch. Eine geschulte Nase riecht den Unterschied.
Es riecht einfach total unnatürlich. Es riecht, als hätte jemand irgendein Erdbeeraromaöl drauf geleert. Und das ist halt auch das, was passiert ist.
Es gibt so und so. Also es gibt es eben auch mit Terpenen, und ich glaube, man sollte die Blüte so lassen, wie sie ist. Und wenn man es nicht schafft, so anzubauen, dann muss man einen anderen Markt suchen dafür, oder?
Ja, oder in ein anderes Land gehen, wo das legal ist. Zum Beispiel in der Schweiz ist ein THC-Gehalt von 1% legal.
Ah, okay.
Genau, und das war auch das, was der Juri vorher gesagt hat. Dieser Markt war total übersättigt. Sie hatten ganz viele Blüten mit 1% oder 0,9% THC und wollten in den österreichischen Markt, der sich gerade eröffnet hat. Und dadurch hat sich das dann ja in eine nicht so unterstützenswerte Richtung entwickelt.
Und dadurch ist auch sehr viel sehr günstige und schlechte Ware im Umlauf. Wir wissen, dass es auch österreichische Produzenten gibt, die das Gleiche machen, weil man, wenn man es wirklich schaffen will, konstant unter 0,2% anzubauen, dann braucht man Laborräume, wie wir sie haben. Weil du musst jeden Parameter kontrollieren, du darfst den Pflanzen keinen Stress aussetzen. Selbst wenn die Witterung anders ist, oder wenn drei Wolken über das Glashaus ziehen jeden Tag, die Peaks an der Sonneneinstrahlung und einfach sonnenschwache Momente abwechseln, kann die Pflanze schon das THC produzieren, was sie nicht haben sollte. Und deswegen bauen wir eben alle Pflanzen, wo wir die Blüten verkaufen, bauen wir nur indoor an. Weil nur so können wir es kontrollieren und garantieren, dass wir nicht in den Suchtmittelhandel kommen.
Echt, also wie ihr so redet, man merkt, es ist wirklich ein Herzensprojekt von euch, und da wird einfach nichts dem Zufall überlassen. Das finde ich sehr schön, wenn man jetzt auch von der Qualitätsseite auch das Ganze betrachtet. Ihr habt einen Shop in der Stiftgasse im 7. Bezirk, und angenommen, ich habe noch nie irgendwas mit Hanf, mit CBD am Hut gehabt. Ich komme jetzt zu euch rein. Wie würdet ihr mir das verkaufen im Prinzip? Also wer ist eure Zielgruppe?
Also die Zielgruppe ist sehr schwer zu definieren irgendwie, weil es kommen echt einfach alle. Alter von 18 bis 95, alle Geschlechter, alle Bevölkerungsschichten, alle Bildungsschichten, alle Einkommensschichten. Es kommen echt alle, weil CBD einfach so ein breites Anwendungsspektrum hat. Es kommen dann oft Leute in den Shop, die sagen, ich kann nicht gut schlafen. Oder ich habe so Rückenschmerzen, ich habe Migräne, ich habe Menstruationsbeschwerden, ich habe Stress, ich habe Panik.
Oder sie wollen kein THC mehr konsumieren.
Genau.
Oder vertragen es nicht.
Oder sagen, ich habe gehört, das ist gesund und ich möchte es zur Prophylaxe nehmen. Vor allem jetzt, wo sich wahrscheinlich jede Person überlegt, so wie kann ich meinen Stress reduzieren, wie kann ich mich ein bisschen entspannen, damit es meinem Immunsystem gut geht. Es kommen auch Personen mit schwereren, richtigen Krankheitsbildern, die das dann unterstützend zu ihrer Therapie nehmen wollen.
Und habt ihr da schon Feedback bekommen? Also die kommen dann zu euch, die kaufen das sozusagen das erste Mal.
Mhm, und die kommen dann auch wieder.
Kommen dann auch wieder. Ja. Okay, das ist gut.
Aber
und sagen dann auch viele, jetzt habe ich das zum Beispiel dieses Öl einmal genommen und die Rückenschmerzen sind weg. Wie viel muss man da nehmen oder wie oft muss man es nehmen?
Also es ist bei uns im Grunde so, dass wir sind kein ausgebildetes medizinisches Personal und unsere Mitarbeiter im Shop genauso wenig und das kommunizieren wir auch so an unsere Kunden. Mhm. Das heißt, es gibt Ärzte, die kennen sich mit dieser Anwendung aus und an die wird auch weiterempfohlen. Es gibt aber auch Ärzte, die wir noch nie kennengelernt haben, die sogar Art Rezepte, also auf den Rezeptblock schreiben, dass die Kunden zu uns kommen sollen und das Produkt kaufen. Weil oft ist es ja in der Medizin so, dass du nicht du brauchst ja kein Arzneimittel. Mhm. Unsere Produkte sind auch keine Arzneimittel, aber sie helfen bei gewissen Sachen. So wie du einen Salbei-Tee trinkst, wenn du Halsweh hast, kannst du einen Hanftee trinken, wenn du nicht gut schlafen kannst. Mhm. Das kann helfen. Wenn du wirklich große Probleme hast, dann kann es sein, dass du mehr brauchst als einen Hanftee.
Mhm. Genau. Mhm. Und wie verwendet man jetzt zum Beispiel das Hanföl oder das Riechkraut, das ihr ja auch anbietet?
Also das CBD-Öl, das ist bei uns bio, kommt alles aus Österreich. Und gibt es in drei verschiedenen Potenzen, also Stärken. Ein 5-prozentiges, ein 10-prozentiges und ein 20-prozentiges. Und wir übersetzen das dann meistens mit, brauchen Sie ein sehr starkes, ein starkes oder ein nicht so starkes. Das müssen die Leute dann selber entscheiden. Das kommt dann auf das Beschwerdebild an und auch auf den Wunsch, den sie haben. Wenn sie ihre Schmerzen als sehr stark empfinden, dann entscheiden sie sich auch fürs 20-prozentige Öl zum Beispiel.
Mhm.
Und wir empfehlen, dass sie sich das unter die Zunge tropfen, mal mit wenig Tropfen beginnen, ungefähr 3 Tropfen, 3-mal am Tag und dann schauen, wie es ihnen damit geht, ob das ausreicht oder ob sie nach oben dosieren. Und das ist dann wichtig, dass sie das mindestens 6 Wochen machen, aus folgendem Grund, Juri.
Weil sich dadurch ein Pegel im Plasma einstellt, sodass es wirklich wirkt.
Mhm.
Also das ganze System muss sich erstmal daran gewöhnen, diese Stoffe zu bekommen, wenn sie sie vorher noch nie bekommen hat.
Mhm.
Manchmal wirkt es am Anfang gar nicht, sondern es dauert einfach ein paar Tage, bis das eingestellt ist.
Genau, aber meistens bekommen wir die positiven Rückmeldungen relativ schnell.
Mhm, sehr schön.
Ja, und das Riechkraut, das ist vielleicht auf den ersten Blick ein sehr verwirrendes Produkt. Wir wollten es eigentlich Rauchkraut nennen, das durften wir dann nicht. Und
ja, es ist so wie bei anderen Produkten, wir bieten sie an, ohne die Verwendung vorgeben zu wollen und der Kunde findet heraus, was er lieber verwendet, so wie wir haben am Anfang haben wir nur Blüten verkauft und gar keinen Tee und dann haben ganz viele Leute unsere Blüten, die doch sehr hochwertig und teuer sind, als Tee verwendet. Und so hat sich dann ergeben, dass wir dann einen Blütentee machen. Und genauso ist es beim Riechkraut. Die Verwendung zeigt der Kunde sozusagen. Es eignet sich sehr gut zum Mischen mit unseren Blüten als Rauchersatz. Es eignet sich als Tee. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Mischung an Biokräutern.
Mhm. Wenn man jetzt zu euch in den Shop kommt oder allgemein, wenn man jetzt Hanf kauft und Hanfblüten im Speziellen, wie kann man dann gute Qualität erkennen? Also ich weiß jetzt von Freunden, wenn jetzt zum Beispiel der Hals zu kratzen beginnt, dann ist das meistens so, okay, es ist nicht so gute Qualität. Kann man das so sagen? Oder gibt es auch irgendwelche Indikatoren, wo man die Frische erkennt?
Wie erkenne ich gute Qualität? Erstmal, du schaust dir die Blüten an, wie die Blüten ausschauen, ob sie kompakt sind, ob es ganze Blüten sind oder ob es einfach nur so Reste in einem Glas oder in einem Karton sind. Du schaust, welche Farben die Blüten haben, so wie der Juri vorher erklärt hat. Nur die Härchen sind normalerweise braun, die ganze Blüte nicht. Wenn die ganze Blüte braun ist, dann ist das ein Indiz dafür, dass die Blüte nachbehandelt wurde. Und nachbehandelte Blüten würde ich eher nicht kaufen. Wenn die Blüte unnatürlich riecht, dann wurde sie ebenfalls nachbehandelt mit künstlichen Terpenen. Ich persönlich würde das auch niemandem empfehlen.
Das Problem ist aber auch, dass es für den Laien wirklich schwer auseinanderzuhalten ist. Speziell, wenn man nie Kontakt hatte und ein Interesse hat, was sind diese ganzen CBD-Shops und da hineingeht, sich beraten lässt, das kann ein Laie eigentlich nicht beurteilen. Wir haben hier in der Firma, ich würde sagen, wir haben 5 Leute, die können das wirklich gut unterscheiden. Die erkennen auf den ersten Riecher oder auf den ersten Blick, ob das eine behandelte oder nicht behandelte Blüte ist. Was dann noch schwerer zu beurteilen ist eben das, was zum Kratzen führen kann. Das sind einerseits die künstlichen Aromen, die nicht zum Verbrennen geeignet sind und deswegen kratzen. Es können aber auch Pestizide sein, irgendwelche Rückstände aus dem Boden. Es kann sein, dass Düngemittel Rückstände sind, weil die Pflanzen viel zu lange gedüngt wurden. Normalerweise hat man eine Zeit von 2 bis 4 Wochen vor der Ernte, wo nicht mehr gedüngt wird, damit eben keine Rückstände davon in der Blüte sind. Und man sieht es auch an der Farbe der Asche. Also das kann man ganz gut googeln, da findet man Anleitungen, wie man mit Rückständen von ohne Rückständen unterscheidet.
Ja, und was jede Person noch machen kann, ist, wenn sie in den Shop oder in das Geschäft geht, kann sie fragen nach Analysezertifikaten. Diese Analysezertifikate, die sind dann von einem echten Labor ausgestellt. Das heißt, es ist nicht nur ein Word-Dokument, das die Firma selber geschrieben hat, sondern mit Laborstempel und Unterschrift. Da kann die Person dann auch kontrollieren, stimmt das, was die Firma sagt? Das heißt, ist wirklich so viel CBD drinnen, wie auf dem Werbeplakat steht, und ist die Blüte wirklich legal? Also ist der THC-Gehalt unter 0,3%. Mhm. Und im besten Fall hat die Firma dann noch weitere Zertifikate bezüglich Pestizidgehalt, Lösungsmittelrückstände, Schwermetalle und so weiter. Und was die sollten natürlich auch alle passen.
Was aber mehr auf CBD-Produkte als auf die Blüten geht. Also in unserem Fall, wir bauen in der Halle an, da kommt nichts dazu, was wir nicht bestimmen können. Also das sind keine Schwermetalle in der Erde. Wir lassen es trotzdem nicht bei jeder Charge kontrollieren, weil es sehr teuer ist. Aber man kann auch in einem Shop allein mit der Frage Analysezertifikate, wären normalerweise die eher unseriösen Shopbetreiber schon ein bisschen nervös oder unfreundlich, wenn man dann noch schaut, ob die Chargennummer, ob es überhaupt eine Chargennummer gibt, als erstes. Und ob die übereinstimmt mit dem auf der konfektionierten Ware.
Ja.
Also wenn die Ware mal nicht konfektioniert ist, würde ich es tendenziell auch nicht kaufen.
Ja.
Weil dann ist es so wie in Amsterdam oder bei einem illegalen Dealer, es kommt aus einem großen Glas und sie wiegen das direkt raus. Das ist, also einerseits ist es nicht legal am österreichischen Markt und andererseits ist es dann sehr schwer zu überprüfen, zu welcher Charge gehört das, stimmt das Zertifikat damit überein und ist die Blüte sauber. So kann man ein bisschen sehen, ob der Händler vertrauenswürdig ist.
Ja. Genau, das heißt einfach, du kannst auch ein bisschen deinem Gefühl vertrauen.
Ja. Man spürt es ja auch, wenn man in ein Geschäft geht, wo mehr Merchandise-Produkte sind als das Produkt, um das eigentlich geht. Dann, also, ja. Ich glaube, man spürt es.
Ja. Ich finde es dann auch irgendwie schade, wenn man in solche Geschäfte geht, weil CBD ein Produkt ist, zu dem es total wenig Vorwissen gibt und auch viel Stigmata und Angst oder Respekt. Und dort wird nicht oder total schlecht beraten. Und da kann ich mich dann schwer zurückhalten, dass ich nicht irgendwas sage. Ja. Weil ich finde, Beratungskompetenz ist bei diesem Produkt wirklich das A und O, wenn du das verkaufen willst.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn die Kunden in euren Shop kommen, die begegnen euch dann wahrscheinlich positiv, sage ich mal, weil sie gehen ja freiwillig in euren Shop. Aber gibt es jetzt von außen auch sehr viele negative Stimmen und wie geht es damit um? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich da wenig auskennt, dann ist das was Neues und das ist oft mit Angst verbunden.
Es war vor allem am Anfang so, dass die Leute sich wenig ausgekannt haben und deshalb dem noch sehr reserviert gegenübergestanden sind. Trotzdem sind sie aber in unsere Shops gekommen, haben uns erstmal ihre Meinung dargelegt und dann haben wir ihnen halt erklärt, das Ganze, was wir jetzt auch erklärt haben, das heißt jede einzelne Person, das war dann immer sehr, sehr lang, aber das hat auch Früchte getragen, weil mittlerweile kennen sich die Leute einfach total gut aus.
Mhm.
Die sind richtige Expertinnen und Experten geworden. Es gibt dann auch immer sehr spannende Gespräche in den Shops und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass CBD jetzt mittlerweile nicht nur, also auch buchstäblich in aller Munde ist. Das ist total oft Thema in den Medien. Es gibt im Fernsehen oft Dokus. Es wird auch oft am Mittagstisch oder mit Freundinnen und Freunden in Lokalen besprochen. Wenn ich essen gehe, ich höre total oft, dass Leute über CBD sprechen. Und ja, manchmal schalte ich mich ein, manchmal nicht.
Wo seht ihr beide die CBD-Produkte in der Zukunft und Margo allgemein? Oder glaubt ihr zum Beispiel, wenn genug Aufklärung stattgefunden hat, dass auch die THC-Märkte in Österreich geöffnet werden?
Magu, also uns, sehen wir in Zukunft nach wie vor als Wegbereiter, vor allem am europäischen Markt, in unterschiedlichen Bereichen. Und Ich habe gestern mit Juri darüber gesprochen, wie wir die Zukunft von CBD, THC, dem medizinischen Markt und so weiter sehen. Und der Juri hat dann gesagt, er glaubt, dass CBD-Produkte in Zukunft auch immer mehr die Tore öffnen werden für einen größeren Anwendungsbereich von Cannabis oder auch Hanf, weil da geht es nicht nur um CBD und THC, sondern auch um andere Cannabinoide, die es sonst noch gibt, CBG, CBC und so weiter. Ich hoffe und ich kann mir gut vorstellen, dass Hanf auch immer bekannter wird und immer mehr verwendet wird in unterschiedlichen Bereichen, auch weil das Umweltbewusstsein von den Menschen immer größer wird und ja, wir uns einfach der Umwelt annehmen müssen.
Und auch viele andere Firmen, die gar nichts mit den Cannabinoiden zu tun haben, sondern die anderen Stoffe aus Hanf nutzen wollen, auch sehen, dass man damit nachhaltigere, langlebigere Produkte machen kann, wie zum Beispiel Levi's das jetzt macht, dass sie eine eigene Maschine entwickelt haben, um Jeans wieder, so wie früher, aus Hanf herzustellen. Und das Gleiche gilt für Baumaterial und so weiter. Also der Nebeneffekt davon, dass die Blüten spannend sind, ist, dass Hanf angebaut wird und es unter Anführungszeichen Abfälle gibt. Also Hanf ist eine Pflanze, wo ich sagen würde, es gibt keine Abfälle. Wenn man alles nutzt, man kann wirklich jeden einzelnen Teil nutzen. Ist einfach eine, ja. Ich glaube, das ist die Zukunft auch.
Erklär mal, was man aus den einzelnen Teilen machen kann. Ich finde das urspannend.
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen.
Wurzel.
Was kann man aus den einzelnen Teilen machen? Also es gibt sehr viele spannende Moleküle in den Wurzeln. Obwohl sich, wenn man es auf dem Feld anbaut, auszahlt, die Wurzeln im Feld zu lassen und wieder hineinzuarbeiten, weil die Fasern auf den Wurzeln der perfekte Nährboden sind für Mikroorganismen. Deswegen würd ich empfehlen, die dort zu lassen. Außer man will diese Moleküle aus der Wurzel wirklich extrahieren und für medizinische Zwecke nutzen. Dann gibt es natürlich die Fasern, die man für Baumaterialien, Biopolymere, also Kunststoff aus Hanf, verwenden kann für Seile, für Stoffe. Es gibt für die Fasern sehr, sehr viele Anwendungsgebiete. Dann gibt es im Kern der Hanfpflanze gibt's noch eine Zellulose, also Zellstoff. Dazu gibt es Studien, dass sie den in einschichtigen Molekülen, sie nehmen die Zellulose, bringen sie zur Kristallisation in einschichtigen Molekülschichten, keine Ahnung, wie ich das sagen soll.
Also ganz, 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 ganz dünne Schichten. Nein,
ein Atom dick.
Mhm,
genau. Ja. Und das Verhältnis, das ist anwendbar und verhält sich für manche Zwecke wie Graphen. Also Graphen war die letzten 10 Jahre in aller Munde, ist relativ teuer in der Herstellung und kristalline Zellulose kann dann für Materialien mit hoher Festigkeit genutzt werden, für Elektroden bei Akkus, um sie viel schneller laden und entladen zu können, genauso wie eben Graphen. Es hat die gleichen Effekte in dem Sinn wie Graphen. Schaut ein bisschen anders aus und kostet in der Produktion ein Tausendstel davon. Also da wird es auf jeden Fall eine Zukunft geben. Dann bei der Blüte waren wir vorher eh auch schon sehr, sehr im Detail.
Ja. Genau. Ja, es ist wirklich, also für mich tut sich da gerade eine neue Welt auf, wenn ich ganz ehrlich bin, abgesehen eben vom Cannabis, von der Blüte, wo man natürlich schon ein bisschen mehr weiß, weil man sich auch irgendwie dafür interessiert, aber dass eben so eine wirkliche Art Kreislaufwirtschaft entsteht, wo man einfach jedes Produkt nehmen kann. Ich glaube, das ist die Zukunft und das wird auch im Lebensmittelbereich immer geschaut. Also immer, wenn es Abfälle gibt, dann schaut man die wieder in einem anderen Produkt einzubinden, zum Beispiel in einer Molkerei oder wo auch immer. Also ich glaube, jeder schaut, dass er die Reste nutzen kann, weil es spart ja auch Geld, muss man dazu sagen, und es schützt die Umwelt.
Genau, da arbeiten wir auch mit Universitäten an Forschungsprojekten, um alle Nebenprodukte perfekt zu nutzen, dass nichts überbleibt und sogar herauszufinden, was gibt es noch in Hanf. Weil das ist jetzt halt der Fokus, wie Sophie vorher gesagt hat, der Fokus ist jetzt auf THC und CBD. Mhm. CBD wurde lang vergessen, weil es keine offensichtliche Wirkung hat. Dann kommen aber noch ganz, ganz viele andere Stoffe. Die Mischung mit Terpenen, es kommen aus der Wurzel die Stoffe, es gibt überall noch Dinge und das finden wir heraus, dadurch, dass wir jeden einzelnen Teil der Pflanze mit unterschiedlichen Methoden extrahieren, analysieren, ob dort Bioactives, also bioaktive Moleküle zu finden sind und schauen, was die für Wirkungen haben. Das heißt, da wird noch einiges kommen in den nächsten 10 Jahren. Ich würde sagen, das auch noch so zur Zukunft von Magu.
Ja, ich glaube, da lohnt sich auf jeden Fall, dass man da am Ball bleibt und immer mal reinschaut auf eure Website, was sich gerade tut.
Ja.
Juri hat mir ja vorher schon erzählt, dass Magu nicht für eine Legalisierung, sondern für eine Regulierung des Marktes ist. Was hat das genau zu bedeuten?
Genau, also das kommt aus der Erfahrung, die wir gemacht haben als Menschheit oder diese Vernetzte, die wir haben. Wir sehen einfach die Ergebnisse aus Ländern, wo es direkt legalisiert wurde. Was aber die wichtige Phase, die davor gefehlt hat, ist, das Bewusstsein zu schaffen und einfach das Wissen aufzubauen. Was bedeutet es, wenn dort nur THC drin ist und kein CBD? Welche Vorteile haben welche Mischungen an Cannabinoiden in den Pflanzen? Das heißt, dieses Wissen ist gar nicht gegeben. Das heißt, es ist relativ gefährlich, einen Markt einfach freizugeben und zu sagen, kauft einfach, was ihr wollt. Dann entsteht ein relativ dummer Markt.
Ist es zum Beispiel in den
USA passiert? Das ist in den USA passiert. Mhm. Und unser Vorschlag ist, dass man das in einer Übergangsphase reguliert, um dem Kunden zu zeigen, es gibt diese unterschiedlichen Arten und nach dieser Phase von 5 Jahren oder wie lange auch immer die sein wird, kann man das Ganze legalisieren und das dem Kunden überlassen, weil das Wissen vorhanden ist. So wie jeder jetzt weiß, ich kann ein Bier trinken im Gastgarten und schaffe es noch nach Hause, aber wenn ich dort eine ganze Flasche Wein trinke, werde ich es nicht mehr schaffen. Mhm. So in der Art. Also bei uns geht es sehr stark, eben wie schon vorher immer erwähnt, um das Verhältnis CBD-THC und um eine evidenzbasierte Regulierung.
Ja, das stimmt, weil jeder weiß, wie es einem nach einem Achtel oder nach einem Viertel Wein geht. Aber wenn man genau. Ein neues Produkt hat, weiß man ja die Wirkung nicht.
Genau, und ich glaube, es braucht auch eine Übergangsphase für den Konsumentenschutz, für gewisse Standards, die sich etablieren, dass man vertrauenswürdige Verkäufer hat und natürlich auch den Jugendschutz. Also die Abgabestellen sind ein großer Punkt. Wie groß ist die Hürde für einen 12-Jährigen, der cool sein will und Cannabis kaufen will, an das zu kommen? Und das geht nur mit einer Regulierung, weil dann der Markt vom Schwarzmarkt wegkommt. Mhm. Das heißt, wenn nicht so viele Anlaufstellen am Schwarzmarkt sind, kauft auch ein 12-Jähriger nicht am Karlsplatz oder am Gürtel irgendwo Cannabis, das nicht geprüft ist, sondern weiß, okay, wenn ich 18 bin, dann kann ich das in dem Shop kaufen, dort werde ich gut beraten und genau, es passiert nichts dabei.
Ich danke euch sehr herzlich fürs Interview.
Vielen Dank.
Das war eine wirklich sehr, sehr spannende Folge über die Hanfpflanze, über CBD und über den Unterschied zwischen CBD und THC. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir war wirklich nicht bewusst, dass die Hanfpflanze so vielseitig einsetzbar ist, angefangen von der Wurzel über die Faser bis zur Blüte. Also wie Juri so schön gesagt hat, es ist wirklich eine Art Wunderpflanze, die noch dazu fast überall auf der Welt wachsen kann. Ich habe dann noch nach dem Interview etwas mit den zwei geredet und da hat mir Juri auch noch verraten oder erzählt, dass das Hanföl, das man ganz normal im Supermarkt bekommt, wichtige Inhaltsstoffe und Fettsäuren enthält, welche gegen Demenz und Alzheimer helfen. Und das macht das Hanföl besser als jedes andere Pflanzenöl. Und laut neuesten Studien hilft schon ein Esslöffel am Tag, um eben Demenz vorzubeugen. Und Margot freut sich natürlich, wenn ihr sie auf ihrer Website besucht, und zwar unter margot-cbd.com. Und dort seht ihr dann auch die ganze spannende Produktpalette. Ich hoffe, wir drei konnten euch mit dem Interview einen kleinen Einblick in diese interessante Welt der Hanfpflanze liefern. Tschüss und bis zum nächsten Mal.